Das Wichtigste in diesem Gottesdienst ist, dass der Herr, der ewige Gott, Ihnen heute Morgen begegnen will, zu Ihnen tritt und mit Ihnen gehen will. Ich will Sie grüßen mit dem Wort: Fürchte dich nicht, ich bin mit dir und will dich erretten, spricht der Herr. Wir wollen in unserem Gottesdienst auch immer wieder Lieder aus unserer Zeit singen, und so wollen wir heute mit einem Lied singen, das viele von Ihnen gern haben: Ich sitze oder stehe, aus dem Roten Liedheft, das Lied 86. Und wir singen es zur Begleitung des Klaviers, Lied 86 aus dem Roten Liedheft.
Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen zusammenkommen dürfen und dass du uns wirklich umgibst. Herr, das begreifen wir nicht, das verstehen wir nicht, aber wir danken dir, dass es wahr ist, dass du in unserer Mitte bist, dass du jeden Einzelnen kennst, bis in die Tiefsten unseres Herzens, Herr. Und du bist da, und willst uns dienen mit deinem Wort, mit deiner Wahrheit. Die heißt, dass du uns vergeben hast, dass du uns errettet hast, dass du uns liebst und dass du jeden Tag bei uns bist. Herr, wir kommen als Menschen zu dir, die viele Fragen an das Leben haben, und danken dir, dass du uns Schritt für Schritt führst und Antworten gibst, sodass wir Zukunft haben, sodass wir hoffnungsvoll nach vorne sehen dürfen. Herr, und alles, was wir auf unserem Herzen haben, das bringen wir zu dir in der Stille. Wir beten miteinander und füreinander. Herr, du bist das Licht der Welt und machst unser Leben hell. Danke. Amen. Wir laden Sie ein, mit uns zusammen ein Lied zu singen, und zwar auch den Refrain: Danket, danket, singt ein neues Lied, Großes hat der Herr an uns getan. Danket, danket, singt ein neues Lied, Großes hat der Herr an uns getan. Ich nehme an, dass es schon viele kennen, und wir machen es nachher so, dass das erste Danket die Frauen singen und das zweite die Männer. Wir singen den Refrain einmal vor, dann mit Ihnen gemeinsam und dann dazwischen auch die Strophen.
Danke, danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan. Danke, danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan. Danke, danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan. Danke, danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan. Ja, freuet euch dem Herrn und jubelt immer da. Kommt, singet eure Jubellieder laut. Ja, freuet euch im Herrn und jubelt immer zu. Kommt, singet eure Jubellieder laut.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan. Danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr an uns getan. Ein wunderbarer Tag, den uns der Herr gemacht. Zu neuem Leben hat er uns geboren. Ein wunderbarer Tag, den uns der Herr gemacht. Zu neuem Leben hat er uns geboren.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan. Mit deinem Blut, o Herr, hast du uns frei gemacht. Du bist für uns gestorben an dem Kreuz. Mit deinem Blut, o Herr, hast du uns frei gemacht. Du bist für uns gestorben an dem Kreuz.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan. Mit deinem Geist, o Herr, hast du uns reich bedacht. Und Freude schenkst du uns durch seine Kraft. Mit deinem Geist, o Herr, hast du uns reich bedacht. Und Freude schenkst du uns durch deine Kraft.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan. Ja, würdig bist du, Herr, zu hören unser Lob. Und alle Wesen preisen deine Macht. Ja, würdig bist du, Herr, zu hören unser Lob. Und alle Wesen preisen deine Macht.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan.
Danke,
danke, singt ein neues Lied. Großes hat der Herr uns getan.
Wir haben heute die Predigt von Gideon, wie Gott ihn berufen hat, und ich möchte zuerst aus dem Kapitel 6 die Verse 1 bis 10 jetzt lesen, die dem vorangehen. Richter 6, Vers 1 bis 10. Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen, Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh, mit ihren Zelten, wie eine große Menge Heuschrecken, sodass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Da schrien die Israeliten zum Herrn, als sie aber zum Herrn schrien um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Jetzt danken wir Susanne und Markus Ringeisen, dass sie noch ein Lied singen. Markus Ringeisen ist in der Königstraße, einem großen Kaufhaus, Dekorateur. Und da spürt man die künstlerische Begabung. Wir freuen uns drauf.
Also im Schaufenster singe ich aber nicht. Auch bei diesem Lied laden wir Sie herzlich ein, einfach mit einzustimmen. Der Refrain wiederholt sich auch zweimal und sicher kennen es schon einige.
Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß und ich weiß gar nicht, wie ich leben konnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind, du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du lässt mich nie im Stich, denn Vater, du bist immer bei mir. Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott. Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott. Vater, deine Liebe ist so unbegreiflich groß und ich weiß gar nicht, wie ich leben könnte ohne dich, o Herr. Doch machst du mich zu deinem Kind, du schenkst mir deine Liebe jeden Tag, du lässt mich nie im Stich, denn Vater, du bist immer bei mir. Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott. Herr, ich preise deinen heiligen Namen, du bist König, du nur bist mein Herr und mein Gott. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Wir preisen deine Güte, die jeden Morgen neu, bis dir uns behütet, wie groß ist deine Treu. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Wir richten unsere Blicke zu dir, dreiender Gott, und gehe nicht zurück, nur dir gebührt das Lob. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang. Was unsere Augen sehen, schuf deine Wunderhand, vor dir vereint wir stehen, du knüpfst das Liebesband. Unser Mund, der ist voll Jubel, unser Herz, das ist voll Dank, dass du uns hast erlöset, erkauft dein Leben lang.
Und jetzt wollen wir noch miteinander ein Loblied singen, eines der ganz bekannten, schönen Loblieder von Paul Gerhardt, 232. Sollt ich meinem Gott nicht singen? Ich habe nur ein Attentat auf Sie. Neulich waren wir in einem Kreis junger Mitarbeiter zusammen und da sagt eine junge Frau sagt, ach, sie finden die Lieder gar nicht schön, die hätten alle so eine Mollmelodie. Moll sei so traurig. Da habe ich gesagt, das ist mir aus dem Herzen gesprochen. Wir singen sowieso oft auf unserer Gemeindefreizeit das Lied mit der sogenannten süddeutschen Melodie. Heute noch in der Schweiz, wenn Sie im Urlaub sind, werden Sie merken, die haben eine ganz frische, andere Melodie. Die kennen viele von Ihnen noch. Sie war auch früher in unserem württembergischen Gesangbuch, so wurde das Lied verbreitet. Und so wollen wir jetzt die Verse 1 bis 4 singen vom Lied 232. Werden die Schweizer neidisch, wie schön sie singen können. Paul Gerhardt gehört in die Zeit der oft gescholtenen Orthodoxie. Brauchen Sie nie schelten. Das sind die schönsten, besten, tiefsten Glaubensaussagen. Ich denke, man kann Wesen und Werk des Heiligen Geistes nicht schöner zusammenfassen, als wie es der Paul Gerhardt hier im Vers 4 tut. Was der Heilige Geist tut, der das Licht des Glaubens in mir anzündet, und dieser Schein des Glaubens vertreibt alle Schrecken des Todes. Jetzt machen wir weiter beim Gideon und der Berufung. Richter 6 von Vers 11 bis Vers 24. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche, das heißt eigentlich Terebinte. Aber der Luther hat es immer ein wenig uns näher gebracht, mächtiger Baum, die Terebinte bei Ophra, die gehörte Joasch, dem Abies Ritter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er in Berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren, und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen: Der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin, in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse, und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mache mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Gehe nicht fort, bis ich wieder zu dir komme, und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Fels hier und gieße die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abies Ritter. Irgendwo in einem versteckten Bauernhof unter einem mächtigen Baum spielt sich das alles ab. Und da ist ein junger, kräftiger Bauernbursche, der hat Angst, weil er spürt, die Feinde sind mir überall hinterher und wollen das Letzte mir auch noch rauben, was ich habe. Er hat Angst, furchtbar Angst. Haben Sie es verstanden? Normalerweise trischt man ja nicht in der Kälte, sondern wo trischt man? Auf dem Felsen, wo der Wind blasen kann, damit die Spreu weggeblasen wird. Also gleichsam im Keller muss er seinen Weizen dreschen, damit die Midianiter nicht alles wegnehmen. Und jetzt erzählt die Bibel: Und Gott sieht diesen Gideon. Und Gott geht auf diesen verzweifelten, angstvollen jungen Mann zu und gibt sich ihm zu erkennen. Das sind Leute, die am Leben verzweifeln, und Gott sieht sie und kennt sie. Also es ist aufregend, finde ich. Es gibt so viele Leute, die treffe ich immer wieder, mit denen kann man interessant diskutieren, die sagen: Ich bin ja auch religiös. Ich gebe ja zu, es mag ein höheres göttliches Wesen geben. Und ich weiß auch, dass viele kluge und gescheite Bücher geschrieben werden, wo versucht wird, philosophisch und grüblerisch das Geheimnis Gottes zu fassen. Und da werden ganz großartige Formulierungen für Gott gebraucht. Gott ist die Tiefe des Daseins und des So-Seins und das letztlich Verbindliche und das Absolute. So wunderbar. Und was macht die Bibel? Die erzählt: Gott kommt in die Kälte, wo Gideon ist, ganz anders als die Grübler und Philosophen Gott zu erkennen meinen. Gott ist da, mitten im Leben, wo Menschen nicht mehr weiter wissen. Gott sucht uns, Gott geht ihnen nach. Das sind gar keine besonders heiligen Menschen, sondern Gott ist uns auf den Fersen, Gott sucht uns. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich finde das so aufregend, was die Bibel uns enthüllt, das gibt's nirgendwo in einer Religion. Sie dürfen nicht sagen, das sei alles gleich. Das ist eine einmalige Mitteilung im Evangelium. Gott sucht uns, Gott geht uns nach und will uns haben und er kommt zu denen. Das will ich jetzt einfach ein bisschen nachzeichnen, was da abläuft. Und ich will 4 Sachen heute unterstreichen an diesem Abschnitt. Wir müssen Gott beim Wort nehmen. Wir müssen Gott beim Wort nehmen. Es ist ein Geheimnis, wie Gott zu dem Gideon kommt. Er merkt es gar nicht, dass es ein Engel war. Und ich denke, es ist gut, wir lassen es einfach auch so stehen. Gott kann durch andere Personen reden und durch andere wirken. Und das später merkt man, da hat Gott mit mir gesprochen. Ach, das wünsche ich Ihnen heute auch, dass Sie sagen, da im Gottesdienst hat Gott mit mir gesprochen, obwohl ich doch all die Menschen sah. Und der erste Gruß an den Gideon war, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Was hätten Sie gemacht bei so einem Gruß? Grüß Gott gesagt, mir gefällt bei dem Gideon, dass er gleich rebelliert. Und dass er gleich sagt, das ist doch ein Unsinn, das passt doch gar nicht. Wenn der Herr mit uns wäre, dann wäre nicht so Furchtbares mit unserem Volk passiert. Dann hätten wir nicht so viel Not. Wo ist nun unser Gott? Wenn der Herr mit uns ist, wo ist er denn? Wo ist denn Gott? Wo sind denn seine Wunder? Also an dieser Stelle dürfen wir gern rebellieren gegen Gott. Wenn wir uns drauf berufen, auf seine Wunder, auf sein Wort, auf seine Zusagen. Und das hat Gott gern, wenn man sagt, Herr, wo bist denn du in unseren Tagen? Ach, tun Sie doch nicht immer so ergeben hinsitzen, wenn Sie große Zusagen Gottes hören. Wissen Sie, ich habe oft den Eindruck, das sind wie hohle, leere Phrasen, die an unserem Ohr vorüberrauschen. Ah ja, ja, da wurde uns wieder was Schönes gesagt. Statt dass wir dann sagen, wenn der Herr mit uns ist, dann wollen wir mit Gott Großes erwarten. Und wir wollen wieder seine Wunder erleben, seine mächtigen, großen Taten, auch in unseren Tagen. Dass er wieder so ein wie einst bei den Vätern, als er sie durchs Rote Meer führte, auch in unseren Tagen wieder seine Wunder tut. Ach, er tu's doch noch einmal. Du hast doch einst Menschen zu dir geführt zum Glauben. Du hast in der Zeit der Gottlosigkeit und des Unglaubens machtvoll gewirkt. Menschen sind herausgetreten und haben ihre Sünden abgelegt und haben sich ganz an Gott hingebunden, mit Leib und Seele. Herr, tu's doch noch einmal. Wir leben ja in einer Zeit, wo man eigentlich immer wieder erschüttert ist, wie das mit dem christlichen Glauben weitergeht. Im Schaufenster, da hängen noch all die großen Ankündigungen, was da verkauft wird. Wenn aber Leute mal dahinter schauen und sagen, was ist denn eigentlich los bei den Christen? Bekümmert sie das nicht? Wo sind denn wieder Leute, die sagen, wir wollen das erleben, was in der Bibel steht? Wir wollen, dass Gott heute wieder große Dinge tut. Wir wollen von ihm eine Erweckung erbitten. Tu doch noch einmal deine Wunder heute, Herr. Jetzt lass doch dein Wort in die Gewissen der Menschen dringen. Überführe du die Menschen. Du bist doch ein Herr, der viele retten will. Wir wollen Großes von dir erwarten in diesen Tagen. Und darum bitten wir dich, ach Herr, wirke doch noch einmal mächtig. Das gefällt mir so bei Gideon. Er nimmt Gott beim Wort. Wenn der Herr mit uns ist, dann müsste doch was Großes passieren. Das nächste, was ich unterstreichen will. Gott kann alle Not wenden. Was war denn die Not, die den Gideon bekümmert hat? Die Not war, dass die Midianiter mit ihren schnellen Kamelhorten eingefallen sind im Land und sie haben alles leer geplündert. Es war furchtbar, wie ein Heuschreckenschwarm steht da. Da war alles weg, sie haben kein Vieh mehr im Stall gelassen, da war keine Ziege mehr da und kein Schwein mehr. Alles, hab ich gar nicht gegessen damals, sie müssen aufpassen, also keine Kuh war mehr im Stall, war alles weggeplündert, alles war leer. Und nur mit dem letzten Einsatz seiner Kraft hat er der Gideon wenigstens noch ein klein bisschen retten können, dass die Kinder wenigstens noch was zu essen haben. Ein bisschen Mehl will er haben, ein bisschen vom Getreide noch retten. Und in der ganzen Not schrie das Volk zum Herrn und Gott hört das Schreien der Menschen. Und er sendet einen Propheten und der Prophet kann auch nur die erschütternde Botschaft sagen, die äußeren Nöte, unter denen wir leiden, sind Zeichen, dass wir von Gott abgefallen sind. Wir leben in einer Welt, die den Segen Gottes verloren hat. Und es ist unheimlich, wie diese ganze Not sich durch unser Leben zieht. Und wie kann man da wieder raus? Das Volk schrie zum Herrn, ja, wir haben ihm nicht gehorcht, wir haben ihm nicht gedient. Und er erzählt die Geschichte mit Gideon so wunderbar, dass Gott sich ganz herunterbeugt zum Volk, zu diesen schuldig gewordenen Menschen. Und Gott selber, der will Schuld wegnehmen. Der hat kein anderes Programm, als dass er mit uns wieder ein Verhältnis aufbaut, wo wir seine Kinder sein können, wo wir ganz von ihm gesegnet werden. Wissen Sie, dass das heute geschehen soll? Was in Ihrem Leben auch an Not, an Schuld drin ist, das will Gott wegnehmen. Jetzt sagt man ja bei uns heute immer wieder, aber das ist kein Problem mehr, das die Menschen im 20. Jahrhundert bewegt. Das mit der Sündenvergebung, das war vielleicht früher noch so, dass die Menschen sich darum gesorgt haben. Glauben Sie wirklich so, dass das die Menschen bewegt hat? Ich habe in den vergangenen Tagen dran gedacht, wo in allen Zeitungen und Radioberichten immer so, da war so eine ganz große Mitteilung eines großen Steuersünders, der in das Gefängnis kam, da dachte ich, da sind so viele, die grinsen, ganz befriedigt, ob die alle richtig ihre Steuererklärung ausgefüllt haben oder ob sie bloß froh sind, dass der andere erwischt wurde. Was ist denn das in unserem Leben eigentlich, dass vor Gott unser Leben geprüft wird und all die Schuld ans Licht gezogen wird? Erst wenn der Geist Gottes uns das Gewissen erleuchtet, wacht Schuld auf. Und erkennen wir das. Und die Bibel nennt das immer als das Erste. Wissen Sie, dass alle Erneuerung aller Probleme immer erst so anfängt, dass ich ein neues Verhältnis mit Gott kriege. Im Neuen Testament wird eines der ersten Wunder erzählt, dass Freunde einen kranken Mann hergeschleppt haben, der schwer gichtkrank war. Und das erste Wort, das Jesus ihm sagt, war, nicht ich heile dir deine Krankheit, sondern Mensch, dir sind deine Sünden vergeben. Zuerst muss Verhältnis mit Gott in Ordnung kommen und das will er tun, das will er heute bei uns tun. Er will unser Verhältnis ganz neu ordnen und er will Sünden auslöschen und vergeben und ich darf heraustreten aus jeder Form der Ungerechtigkeit. Mein Leben soll erneuert und verändert werden. Gott kann nicht mit uns zusammen sein, solange wir noch in einer Sünde ganz bewusst drinstecken. Da kann Gott uns nicht segnen. Wir müssen raus und bekennen, bereuen, hassen und lassen, sagen, Herr, wir wollen es nicht mehr. Gott will Not wenden. Gott will Not wenden. Nach äußere Not will er wenden. Er will helfen, aber zuerst muss Verhältnis mit ihm wieder eingerenkt sein, dass er helfen kann. Darum hat Gott ja den Gideon berufen, aber das Erste ist, dass Schuld vergeben ist und ausgelöscht wird und weggenommen wird. Und das Dritte, wir haben einen mächtigen Verbündeten. Einen mächtigen Verbündeten. Die Gideon-Geschichte gefällt mir immer wieder, weil sie eine dieser Geschichten ist, die wir seit Kindertagen schon lieben, dass man mit Gott fröhlich auftrumpfen kann. Wir haben einen mächtigen Gott. Früher sind wir schon durch die Wohnung gerannt als Kinder und haben gebrüllt, hier Schwert des Herrn und Gideon, jetzt kommen wir, alle aus dem Weg. Gott ist mit uns. Da kann man überhaupt so reden, so stolz, so auftrumpfen. Und kann man das denn so sagen? Gott ist mit uns. Hat Ihr Glaube auch diese Freude? Gott ist mit mir. Bei Gideon ist das auffallend, wie er das ergreift. Wir werden das am nächsten Sonntag noch hören. Wie er das ergreift. Der Herr ist mit mir. Beim David ganz ähnlich.
als zum Riesen Goliath entgegenzieht und sagt, du kommst zu mir mit Schwertspieß und Schild. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebot. Haben Sie eine solche Gewissheit, dass Sie in all den Schwierigkeiten Ihres Lebens fest auftreten können und sagen, ich komme im Namen Gottes her. Ich bin gesandt und ich darf mit meinem Leben etwas wirken. Mein Leben ist bedeutsam und wichtig. Ja, wie kommt es denn dazu bei Gideon? Er wollte ja Gott eigentlich eine Gabe darbringen und da hat er das Brot gebracht und das Ziegenböcklein und hat es niedergelegt und hat Gott ihm gezeigt, plötzlich als das Feuer über diese Opfergabe fällt, jeder Mensch braucht ein sühnendes Opfer, um überhaupt mit Gott in Verbindung zu treten. Das ist ein wahnsinniger Gedanke, dass ein sterblicher Mensch meint, er könne Gott mit seinem Leben fassen. Er dürfe sagen, Gott ist mit mir. In der Tat, das könnte eine furchtbare Gotteslästerung sein. Und es ist sicher oft auch so, wenn Menschen so reden. Wenn nicht das wahr ist, dass das Opfer dargebracht wurde, siehe, ich habe deine Sünde weggenommen. Es gibt nur einen Grund, warum Gott mit uns ist. Nicht, weil wir besser sind oder weil wir alles so gut können oder weil wir so viel Eifer haben oder weil wir Schneid hätten oder weil wir so fromm wären oder so, sondern nur der eine Grund. Jesus hat meine Sünden getragen. Das Opfer ist dargebracht, vergeben, ausgelöst, ist alles gut, alles weggenommen. Und ich habe Frieden mit Gott. Ich bin versöhnt, ich bin angenommen und er ist bei mir. Welch eine große Sache. Wir haben einen mächtigen Verbündeten und wir können auftrumpfen. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wenn Sie das ergriffen haben, können Sie fröhlich, mutig auftreten. Keine Scheu mehr. Keine Angst mehr. Im Namen des Herrn komme ich und tue meinen Dienst berufen. Das ist ja heute unser Thema, dass dieser Gideon eine starke Kraft hat, einen mächtigen Verbündeten. Und das ist wichtig, wegen der Vergebung, weil das Opfer angenommen ist. Darum hat er einen mächtigen Verbündeten. Der Herr ist mit dir. Der Gideon erschrickt ja, ich darf ja gar nicht sagen, ist das wirklich so, dass ich bloß den Engel Gottes gesehen habe und Gott sagt, ich bin mit dir. Der Herr ist mit dir. Wenn Sie begreifen würden, und unsere jungen Leute, wenn die das begreifen würden, was das ist, wie der Herr unser Leben füllt, wenn wir uns von ihm rufen und senden lassen, was kann aus unserem Leben werden? Wenn jede Stunde unseres Lebens in der Gegenwart des Herrn gelebt ist, er will mit uns. Er will unser Verbündeter sein. Und noch das Letzte, das Vierte, wir sind unschlagbar stark. Wir sind unschlagbar stark. Da sagt ja dieser Engel zu dem Gideon, geh hin in dieser deiner Kraft. Ja, in welcher Kraft denn? In dieser deiner Kraft. Er sagt doch gerade, ich habe doch gar keine Kraft. Er hat doch Angst. Ja, geh in dieser deiner Kraft. Was heißt denn das? Deine Kraftlosigkeit bedeutet für Gott Kraft. Da kann die mächtige Kraft Gottes in deiner Kraftlosigkeit wirken. Verstehen Sie? Das ist der Hebel, mit dem Gott ganz Tolles wirken kann. Nimm deine Kraftlosigkeit. Der Herr will darin wirken. In dieser deiner Kraft. Der Gideon hat es auch nicht gleich begriffen. Aber wir sind doch so eine unbedeutende Familie. Wie wenn Gott unsere Familienehre bräuchte. Ja, aber ich bin doch der Jüngste. Wie wenn Gott auf unser Alter blicken würde. Wir verfallen ja immer wieder in den törichten Fehler, dass wir meinen, Gott sei an irgendwelchen Gaben von uns interessiert. Vor ein paar Tagen fiel mir wieder so eine kirchliche Verlautbarung in die Hände. Da stand drin, wir suchen dynamische Christen. Ah ja. Sitzt an der Hand und sagt, ich bin ja so dynamisch, nicht? Ich bin ja, und dann sucht man Begabte und dann sucht man Kluge und dann sucht man, ja, da könnte ich ja dazukommen, nicht? Nette, ja, da gehöre ich auch dazu. Was hat denn der Herr Jesus für Leute in seinen Dienst gerufen? Geldbetrüger und Leute, schlichte Leute, Ich will mit dir sein. Die haben genau so das missverstanden. Und die haben alle auch gemeint, aber ich kann jetzt was. Und dann haben sie gemeint, jetzt müssen sie mit Mut was durchdrücken. Es war die schlimmste Stunde, als der Petrus gemeint hat, er müsse mit seinem Schneid etwas für Jesus entscheiden. Sie wissen, wie man das in den Nerven liegt. Wir wollen bis an unser Lebensende bloß von unserer Schwachheit reden. Aber vom Herrn, der stark ist, vom Herrn, bei dem kein Ding unmöglich ist, und dass wir diesem Herrn vertrauen, ganz blind vertrauen und alles Vertrauen auf ihn setzen und darum von diesem Herrn Großes erwarten. Sind wir schwach, der Herr hat Stärke. Sind wir arm, der Herr ist reich. Jetzt merken Sie doch, das ist doch das Entscheidende in dieser deiner Kraft. Was ist das heute für ein arrogantes Tönen unter Christen? Was ist das für eine Einbildung, die sich breit macht? Und wundern Sie sich dann, dass Gott nicht mehr segnen kann? Dass die Wirkungen Jesu weg ist? Wo ist der, der einst das Volk aus Ägypten führte? Hat Gott noch Raum? Wir sind doch Menschen, die mit sich alle die ganzen Probleme und die Zweifel und die Schwierigkeiten rumtragen. Wir sind als Gemeinde all das, was wir sind. Eine Schar von Menschen mit all ihren Schwierigkeiten. Aber wir wollen dem Herrn glauben und vertrauen in dieser deiner Kraft. So beruft Gott seine Leute. Gideon, so wie du bist, in deiner Schwäche, in deiner Ohnmacht, mit deiner ganzen Problematisierung, der Herr ruft dich. Und der Herr will mit dir in die Welt hinein und er will etwas wirken durch dich. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Und sie dürfen das erleben. Und ich will es Ihnen sagen, dass der Herr Sie ruft, wie den Gideon. Und dass der Herr Sie stark macht für all die Aufgaben, die er Sie gestellt hat. Wenn Sie dem Herrn vertrauen und glauben und sagen, ja Herr, in deinem Namen lasse ich mich senden. Und ich gehe mit dir. Und ich bin so froh, dass du die Sühne bist für alles, was mich anklagt. Und dass das wieder der Punkt ist, dass ich weiß, du bist als mächtig Verbündeter mit mir. Amen. Und nun wollen wir von diesem Lied Sollte ich meinem Gott nicht singen, noch einige Verse singen. Von diesem Lied 232, da sind so herrliche Verse drin in der Beschreibung unserer Sommerwelt. Sie haben bei Paul Gerhard nicht nur in dem Lied Geh aus, mein Herz und suche Freud, sondern auch hier. Wir singen jetzt zuerst miteinander die Verse 5 und 6 vom Lied 232, dann sage ich Ihnen, wie wir weiter singen. Den Vers von der wunderbaren Bewahrung, den singen nun die Frauen, den siebten Vers. schweren Herzens überschlage ich die Verse 8 und 9. Das ist am besten wieder ausgedrückt. Natürlich kann Gott uns durch schwere Erlebnisse zur Besinnung führen. Das können Züchtigungen Gottes sein. Aber das ist falsch, wenn Sie meinen, damit müssten Sie die Untaten Ihres Lebens büßen. Das können Sie gar nicht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Sie sind wie beim Gideon, so dass Gott sein Volk zur Besinnung ruft durch Nöte. Aber die Männer singen jetzt den 10. Vers, dass das Christenkreuz auch aufhört und dass dann eine Wende kommt. Vers 10. Alle miteinander noch den 11. Vers. Lieber barmherziger Herr, wir wollen dich preisen und rühmen und dir danken für deine vielen Wohltaten, mit denen du uns überschüttest. Und es wird uns auch in diesen Tagen, wo so nah der Krieg tobt, uns immer wieder wunderbarer, dass du unserem Land unverdient den Frieden schenkst. Und dass du uns den Tisch deckst, wo so viele Menschen in Not sind und verzweifelt und keine Bleibe mehr haben. Herr, du kannst auch uns zur Besinnung rufen. Wir hängen in allem nur von deiner Güte ab. Und wir danken dir, dass deine Güte feststeht. In deinem Opfer für uns am Kreuz, wo du die Sünden wegträgst und Schuld vergibst und auslöscht. Und dass jeder das wissen darf. Über allen Untaten unseres Lebens, über allem Übertreten und Brechen deiner Gebote, steht deine Liebe, die uns jetzt offen steht, wo wir es bereinigen vor dir. Und du willst unser Leben verändern und erneuern. Du möchtest uns brauchbar machen und möchtest uns in Aufgaben senden, wie den Gideon. Wir wollen dich beim Wort nehmen und dir fest vertrauen und dir danken, dass du als der Herr mächtig wirken willst, auch durch schwache Werkzeuge. Und da wollen wir Großes von dir erwarten. Wir danken dir für alles, was du auch im Waldheim in der vergangenen Woche geschenkt hast. Wir bitten dich für die Freizeiten, die jetzt stattfinden. Aber überall, wo dein Wort verkündigt wird, wirke du doch in unseren Tagen neue Aufbrüche, Erweckungen, dass Menschen sich bekehren und zu dir kommen, zu einem lebendigen Glauben an dich. Und wir bitten besonders auch für die Kranken und Leidenden. Kehre du jetzt bei ihnen ein. Lege deine Hand auf sie und mach sie geborgen in dir, in deinem Frieden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen noch mal ein Lied singen aus diesem Liederheft, dem roten, das Lied 81, komm, Herr, wir bitten, komm und segne uns. 81. Dürfen Sie nicht nach Hause gehen und sagen, ja, wäre schön, wenn der Herr mich anrührt. Er ruft Sie, er beauftragt Sie, er will durch Sie Großes wirken. Der Herr ruft, der legt die Hände auf Sie und befähigt Sie in dieser deiner Kraft. Geh. Nehmen Sie bitte den Notizenzettel mit, das ist der weiße Zettel hinten, wer den noch nicht hat, mit unseren ganzen Mitteilungen. dürfen gern noch Leute einladen. Ich meine immer, man könne gut noch stehen im Gottesdienst. Ich bin jetzt heute der Einzige gewesen, der im Gottesdienst wieder gestanden ist. Komisch. Ich weiß, dass Sie alle sehr schwach und angeschlagen sind, aber wenn es irgendein Paar macht, der auch nichts aus der Seite. Also wir haben immer noch Raum und Platz und drüben in der Übertragung für die, die Stühle brauchen. Wir wollen auch nächstes Mal wieder ein bisschen vorher anfangen, ein Lied zu singen. Das ist ganz schön. Ich würde das für nett halten, wenn Sie das so einbürgern würde. Noch ein Wort zum Opfer. Ich will Ihnen danken, dass Sie so viel mittragen. Sicher ist es oft verwirrend, wenn man so viele Leute vor Augen hat. Es gibt auch so viel Not. Martin und Silke van der Locht sind im Auftrag von christlichen Fachkräften international in Madagaskar. Sie schreiben dort von einem Kinderheim und sagen, wie die Leute dort, die Kinder, Angst hätten, dass viele, viele Menschen in diesem Land nicht satt werden. Und ich finde das so großartig, sie sind dort mit der lutherischen Kirche, die aber eine völlig erstarrte Kirche ist, sind sie dort tätig. Unser Wunsch ist, dass durch van der Lochts Erweckung auch wieder kommt in diesen toten erstarrten Kirchen. Das ist auch erschütternd, das gibt es ja oft auch in Afrika. Und dort in Madagaskar eine ganz merkwürdige Landschaft, die von den Menschen bestimmt ist, die eigentlich Indonesier sind. Dass dort das wieder aufbricht, dort hat Gott so viel gewirkt, da gab es ein großes Martyrium in der Hauptstadt Antananarivo vor vielen, vielen Jahren, wo viele Leute in den Tod gegangen sind um des Glaubens willen. Und da hoffen wir, dass wieder was aufbricht. Die beiden van der Lochts, die arbeiten in einem Projekt, wo den Landwirten und den Bauern geholfen wird beim Brunnenbau, bei der Wasserversorgung, Bewässerung, bei der Herstellung ihrer landwirtschaftlichen Sachen, beim Erosionsschutz, bei der Tierhaltung und all diese Dinge, wo sie in die Dörfer gehen, beraten, was man tun kann, um den Ertrag der Äcker zu verbessern. Aber das, was uns immer wichtig ist, sie sollen Missionsboten Jesu sein und dort durch Gespräche die Freude Jesu weitertragen. Und das wünschen wir, dass diese van der Lochts und all die anderen auch viel wirken können im Namen des Herrn. Und nun will der Herr seine Hand auf sie legen. Er will sie alle segnen und mit ihnen gehen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.